Ja, wir wollen heute weitermachen mit dem Buch der Offenbarung. Wir haben uns das letzte Mal beschäftigt mit Kapitel 11 und wollen heute zum zweiten Teil von Kapitel 11 kommen. Da zähle ich jetzt den Exkurs nicht mit, damit wäre es der dritte Teil. Aber bei der Vers-für-Vers-Auslegung sind wir jetzt bei Teil 2. Und ich möchte den ganzen Abschnitt nochmal vorlesen, also inklusive des Abschnittes vom letzten Mal. Offenbarung Kapitel 11, Verse 1 bis 14. Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden. Und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der ganzen Erde stehen. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang, und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält haben, die auf der Erde wohnen. Und nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf, und ihre Feinde sahen sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel. Und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das zweite Wehe ist vorüber. Siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Also das ist der Text. Wir haben das letzte Mal bereits den ersten Teil betrachtet. Wir haben gesehen, ja schon mehrmals jetzt gesprochen darüber, dass es eine siebenjährige Trübsalszeit geben wird, die über die ganze Erde kommen wird. Diese Zeit wird so schlimm sein, dass der Herr Jesus selbst diese Zeit erwähnt und selbst sagt, es hat noch nie so eine schlimme Zeit auf der Erde gegeben. Also eine schlimme Zeit, zum einen mit Gerichten Gottes über diese Erde. Wir haben schon einige Gerichte betrachtet. Und zum anderen aber auch das Aufbäumen der Finsternis, ja, und das Aufkommen des Antichristen, der dann in der zweiten Hälfte der Trübsalszeit die Weltherrschaft erlangen wird und sich sogar selbst als Gott ausgeben wird im Tempel Gottes. Das ist der Antichrist. Ja, Antichrist wird er genannt, weil er ein Gegenspieler zu Christus ist und weil er auch Christus nachahmt, aber auf satanische Art und Weise wird die Dreieinigkeit nachgeahmt, wo der Satan praktisch den Vater nachahmt und der Antichrist, er nahmt Christus nach und der falsche Prophet ahmt den Heiligen Geist nach. Diese Zeit wird also eine sehr dunkle Zeit sein, aber es wird auch Licht geben in dieser Zeit. Und das haben wir das letzte Mal bereits angefangen zu betrachten. Es wird nämlich zwei Propheten geben, die weissagen werden in Jerusalem. Und diese Propheten haben große Macht. Es heißt hier sogar, dass Feuer aus ihrem Mund ausgehen wird und die Feinde verzehren wird. Und wie wir hier auch lesen, ist diese große Macht, die sie haben und das, was sie predigen, dass sie die Menschheit zur Buße und zur Umkehr auffordern, ein großes Dorn im Auge, natürlich für den Antichristen, aber auch für all die Menschen, die Sünde so sehr lieben und die gefangen sind in dieser Sünde. Und deswegen wollen viele ihnen schaden und sie wollen sie vernichten, sie wollen sie töten, aber sie werden es nicht können, bis ihr Dienst vollendet ist. Dann wird der Antichrist sie töten können. Also eine Zeit der Ermutigung auch für alle verfolgten Gläubigen, denn diese Sache wird weltweit sichtbar sein, ja, wird weltweit Aufmerksamkeit erregen, wird für Ärgernis sorgen bei denen, die eben in der Sünde gefangen sind, bei den Bewohnern dieser Erde, so werden sie immer genannt, die, welche die Erde bewohnen, so werden die Ungläubigen genannt in der Offenbarung, aber auf der anderen Seite Mutmachendes für die Gläubigen, die Schweres durchmachen und von denen auch viele, viele getötet werden. Und das hatten wir letztes Mal betrachtet und wir machen jetzt hier weiter. Wir befinden uns eben mitten in dieser Trübsalzeit. Wir hatten bereits gesehen, dass diese beiden Propheten in den ersten 3,5 Jahren der Trübsalzeit auftreten und weissagen und diese Wunder und diese Dinge tun. Und jetzt wollen wir heute weitermachen und den Krieg mit dem Krieg gegen die zwei Zeugen beginnen. Es heißt hier in Vers 7, und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Ja, wir hatten bereits das Wort betrachtet, Abgrund. Ja, mit dem hatten wir schon zu tun im Laufe der Offenbarung. Im Griechischen steht hier Abyss. Ja, wir hatten gesehen, dass dort Dämonen, dämonische Kräfte und Mächte festgehalten werden und manche wurden schon losgelassen auf die Erde. Und jetzt heißt es auch, dass das Tier aus dem Abgrund heraufsteigt. Dieses Tier wird also auch dämonische Kräfte haben. Und wenn wir die Bibel betrachten, dann wissen wir, es wird von Satan selbst befähigt, das zu tun. Die Bibel sagt uns aber auch, und das werden wir noch in Offenbarung 13 sehen, dass es ein Mensch ist und dass eine Zahl des Menschen mit ihm in Verbindung steht, nämlich die Zahl 666. Das werden wir noch betrachten. Also wir haben hier einen Menschen, der aber ganz eingenommen sein wird von der Finsternis, vom Satan und in der Macht des Satans auch auftreten wird und verführen wird. Und wir sehen hier, dass dieses Tier, dass der Antichrist eben diese Macht bekommt, gegen diese beiden Propheten zu kämpfen und sie zu töten. Er wird befähigt, sie zu töten. Aber das, was wir auch sehen, die Aussage, wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben. Ja, das Zeugnis werden sie vollenden. Dann wird das geschehen und das schauen wir jetzt etwas genauer an. Das heißt, erst zu diesem Zeitpunkt darf das Tier sie überwinden. Und hier sehen wir, dass auch wenn die Finsternis sich aufbäumt und eine große Macht bekommt in dieser Zeit, gibt es einen, der mächtiger ist. Das ist der lebendige Gott. Wir sehen hier, dass nur das geschehen darf, was der lebendige Gott zulässt und erlaubt. Das ist nicht nur in dieser Zeit so, das ist auch heute so. Wir wissen heute, dass auch die Finsternis sich aufbäumt, dass sie wirken, dass sie Menschen in Gefangenschaft hält, dass Menschen gefangen sind in Fessel der Sünde und Finsternis. Aber auch heute werden Seelen gerettet. Und Simon hat vorher ja, das schon sehr schön gesagt in Bezug auf das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist an Pfingsten gekommen. Er ist gekommen und die Bibel sagt uns, er wird bei uns sein in Ewigkeit. Er wird praktisch nicht mehr gehen und einfach weg sein, sondern er wirkt auch jetzt. Er wirkt, bis die Vollzahl der Heiden eingebracht worden ist, bis die Vollzahl der Heiden zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist. Und wir wissen aus der Bibel, dass sogar nach der Entrückung, nämlich in der Trübsalzeit, auch Menschen zum Glauben kommen. Wenn auch die Gemeinde nicht mehr auf der Erde ist, wird der Heilige Geist wirken und Menschen überführen und wirklich bewirken, dass Menschen gläubig werden, dass sie Jesus als das Lamm Gottes erkennen. Und manchmal fragt man sich, was ist denn das größte Werk Gottes? Das größte Werk ist natürlich das Erlösungswerk. Ja, das, was Jesus für uns getan hat, dass er bis in den Tod gegangen ist, dass er uns so sehr geliebt hat. Und wenn wir jetzt weiter überlegen, was ist aber das größte Werk, das Gott durch seinen Heiligen Geist wirkt auf dieser Erde? Und dann können wir ganz klar sagen, das größte Werk, das größte Wunder ist, dass Menschen überführt werden von ihrer Sünde und dass sie Jesus als Retter und als Heiland erkennen. Das ist größer als die Wunder, die Jesus getan hat, als er Menschen geheilt hat, weil hier werden Herzen, die versteinert sind, zum lebendigen Glauben an den Herrn gebracht. Und die Jünger, als sie die Aussage des Herrn Jesus gehört hatten, ja, wie schwer ist es für einen Reichen, in das Himmelreich zu kommen, dann waren sie ganz schockiert und haben gefragt, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und die Antwort Jesu war, was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Also jeder Mensch, der zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommt, ist ein Wunder Gottes. An diesem Mensch hat Gott ein Wunder getan. Denn das Evangelium, das begreifen wir nicht rein mit dem Verstand, sondern das begreifen wir, indem der Heilige Geist uns das Wort Gottes aufschließt und uns Jesus kostbar macht und uns aufzeigt, wie groß das Werk ist, das der Herr für uns getan hat. Das ist also dieses große Wunder. Und dieses Wunder wird auch in der Trübsalzeit gewirkt. Es werden viele Menschen zum Glauben kommen. Aber, das sagt uns die Bibel auch, in absoluten Zahlen wird es trotzdem die Minderheit sein. Die meisten Menschen werden festhalten an ihrem Götzendienst, an ihrer Sünde und werden die Wahrheit hassen und werden diejenigen hassen, die die Wahrheit verkündigen. Und so hassen sie auch diese beiden Propheten. Und natürlich auch der Antichrist, der sich selber ja als Gott darstellen möchte, als Gott ausgeben möchte, ihm passt das nicht, dass da zwei Propheten sind, zwei Menschen sind, gegen die niemand was tun kann. Aber sie verenden ihren Lauf und dann erlaubt es Gott dem Tier, die beiden zu töten. Der Antichrist, ja, der ahmt, wie gesagt, Jesus Christus, den Erlöser, den Heiland, den Messias nach. Und er ahmt auch Tod und Auferstehung nach. Das werden wir noch betrachten. Davon lesen wir auch in der Offenbarung Kapitel 13. Es heißt, es ist das Tier aus dem Meer. Und das Meer, das steht oft für das Völkermeer. Also er ist ein Heide, er wird ein Heide sein, der einen Bund mit dem Volk Israel schließen wird. Ein 7-Jahres-Bund. Das sind genau diese 7 Jahre, die die Trübsalszeit andauert. Er wird diesen Bund brechen in der Mitte der Zeit und wird sich in den Tempel Gottes setzen und sich selbst als Gott ausgeben. Eben der Antichrist und die ihm angehören, hassen die zwei Zeugen und kämpfen gegen sie. Und nachdem er sie besiegt hat, staunen die Menschen über das Tier. Und das erinnert uns an eine Stelle, die eben auch in Kapitel 13 kommt, wo es heißt, und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen? Also die Tatsache, dass es ihm gelingt, diese beiden Zeugen zu besiegen, sorgt für großes Erstaunen bei den Menschen. Es sorgt nicht nur für Erstaunen, sondern wir lesen dann Folgendes. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang, und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält haben, die auf der Erde wohnen. Ja, man kann sagen, die Menschheit feiert Weihnachten. Sie machen sich Geschenke. Ja, sie senden sich gegenseitig Geschenke und natürlich feiern sie nicht die Geburt Jesu, sondern sie freuen sich darüber, dass diese beiden endlich tot sind. Die Nachricht wird also auf der ganzen Erde verbreitet, denn es heißt, aus sämtlichen Völkern, Nationen, Sprachen und so weiter, ja, werden sie sich freuen und werden sich Geschenke schicken. Ja, heute ist das problemlos möglich mit der heutigen Technik. Verwundert uns das nicht, wie das auf der ganzen Welt verbreitet werden kann, solch eine Nachricht. Diese technischen Mittel haben wir heute. Ja, und die Menschen glauben jetzt, dass der Antichrist mächtiger ist als die Knechte Gottes. Und das untermauert dann auch den Anspruch des Antichristen, dass er sich als Gott ausgibt, dass er behauptet, er sei Gott. Zumindest 3,5 Tage lang. Denn 3,5 Tage lang werden sie tot sein, diese Zeugen Gottes. Also wir sehen hier diese große Freude. Und diese große Freude, was sagt uns das über die Menschheit aus? Es zeigt uns doch ganz klar, dass sie ihre Sünde so sehr lieben, dass diese beiden Zeugen ein großes Ärgernis sind. Ja? Diese beiden Zeugen quälen die Gewissen der Menschen. Zum einen und zum anderen quälten sie die Menschen auch mit ihren Plagen. Aber nicht quälen im ungerechten Sinn, sondern im gerechten Sinn. Sie haben gerechte Gerichte über die Menschen gebracht. Ja, da sehen wir wieder, der Sünde Sold ist der Tod. Wer in Sünde lebt und wer ein Sünder ist, der hat den Tod verdient. Und die Bibel spricht sogar von der ewigen Verdammnis, vom ewigen Tod, vom zweiten Tod. Das ist also gerecht, was die beiden tun. Und wenn Menschen heute leben und nicht direkt in ein Gericht Gottes kommen, dann ist das unverdiente Gnade. Gott könnte auch sofort die schlimmsten Gerichte der Offenbarung jetzt sofort über die Menschheit bringen und es wäre vollkommen gerecht. Denn nichts anderes haben wir jetzt als Menschheit im Allgemeinen gesprochen verdient. Wir sehen hier auch noch etwas, dass in offener Verachtung die Leichname liegen gelassen wurden. Und das sehen wir schon im Alten Testament, dass wenn jemand getötet wurde, ja, wenn jemand einen Feind getötet hat und ihm kein Begräbnis zuteil werden ließ, sondern ihn vielleicht aufgehängt hat, ausgestellt hat, das war der Ausdruck größter Verachtung. Und genau das geschieht hier. Sie werden solch eine Verachtung für die Propheten, für die Zeugen Gottes haben, dass sie nicht erlauben, dass sie in Gräber gelegt werden. Sie bleiben liegen und die ganze Welt sieht das. Was wir hier auch lesen, ist, dass Jerusalem heilige Stadt genannt wird. Ja, wir lesen aber auch, dass sie sich gar nicht durch Heiligkeit auszeichnet zu diesem Zeitpunkt. Sie wird deswegen als heilige Stadt bezeichnet, weil es die von Gott erwählte Stadt ist. Die Stadt, die Gott für sich eigentlich abgesondert hat. Und im tausendjährigen Reich wird das dann auch wieder Realität und sichtbar werden, aber nicht zu diesem Zeitpunkt hier. Geistlich steht es sehr schlimm um Jerusalem. Ja, diese Stadt wird verglichen mit Sodom und mit Ägypten. Es wird auch ausdrücklich erwähnt, dass der Herr Jesus dort gekreuzigt worden ist. Das zeigt uns ganz klar, es ist wirklich von Jerusalem die Rede und nicht symbolisch von irgendeiner anderen Stadt. Es geht wirklich um Jerusalem, aber es steht sehr schlecht um diese Stadt. Es ist die Stadt, die den Herrn Jesus abgelehnt hat. Es ist die Stadt, zu der Gott seine Propheten geschickt hat und die sie getötet haben. Wie der Herr Jesus selbst sagt, es ist eine ablehnende Stadt und das wird auch da sichtbar sein. Sodom und Ägypten, das ist das Urteil Gottes über diese Stadt. Nun wollen wir betrachten, was nun geschieht. Und nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf und ihre Feinde sahen sie. 3,5 Tage bleiben sie eben dort liegen und dann geschieht das Unerwartete. Der Geist des Lebens aus Gott kommt in sie. Und was ist hier gemeint? Manche sagen, es ist einfach das Leben, die Seele gemeint. Es deutet vielmehr darauf hin, dass es der Heilige Geist ist. Wenn wir zum Beispiel Römer 8, Vers 11 lesen, da heißt es: Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wir lesen in der Bibel, dass der Heilige Geist auch bei der Auferstehung wirksam ist. Wir lesen an anderen Stellen, dass der Jesus selbst sagt, ich werde euch auferwecken. Und wir lesen auch in Bezug auf die Auferweckung, Auferstehung, das Wirken des Vaters. Und so sehen wir, dass der dreieinige Gott wirksam ist bei der Auferstehung, bei der zukünftigen Auferstehung. Und hier wird auch der Heilige Geist wirken und er wird bewirken, dass eben sie wieder lebendig werden. Es gibt auch eine Stimme, die wird hier erwähnt, sie werden gerufen, ja, kommt hier herauf. Und dann fahren sie in der Wolke auf in den Himmel. Das erinnert uns auch an die Himmelfahrt Jesu. Das heißt, hier geschieht ein unübersehbares Wunder Gottes. Sie werden auferweckt und sie werden gerufen und sie fahren auf in den Himmel. Und es wird ausdrücklich gesagt, dass die Feinde sie sahen. Dieser Jubel, diese Freude der Menschheit verwandelt sich in Furcht. Nun haben sie allen Grund, sich zu fürchten. Und so ist das eine Warnung an die Welt. Gott ist stärker, er ist der Sieger und er wird auch eines Tages über das Tier und über die Feinde Gottes siegen. Es ist eine Warnung und Aufruf zur Buße. Für viele vielleicht die letzte Möglichkeit, umzukehren, Buße zu tun, diesem Ruf zu folgen. Es geschieht noch etwas. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt fiel. Und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Also nicht nur das sehen wir, dass sie auferweckt werden und in den Himmel auffahren, sondern es geschieht ein großes Erdbeben. Das ist jetzt nicht mehr zu übersehen, dass Gott hier am Wirken ist. Dass Gott ja noch eine letzte Warnung an viele Menschen gibt, wirklich umzukehren. Ein großes Erdbeben erschüttert also die Stadt und es heißt, 7000 Menschennamen sterben. Ganz wörtlich steht hier Menschennamen. Hier steht nicht einfach nur Menschen, sondern Menschennamen. Und das kann jetzt zwei Gründe haben. Es kann zum einen bedeuten, dass es einfach keine gerundete Zahl ist, sondern eine ganz exakte Zahl. Ganz genau 7000 Menschennamen, ganz genau die 7000 Menschen, die starben. Es könnte auch bedeuten, dass es wichtige Persönlichkeiten waren, die hier starben. Ja. Ich tendiere zu der ersten Möglichkeit. Es sterben also 7000 Menschen in dem Erdbeben. Und diese Zahl von 7000, die steht im Kontrast zu den 7000 bewahrten Gläubigen zur Zeit Elias. Die erinnert uns daran. Und so haben wir so viele gleichzeitige Ereignisse, die gleichzeitig geschehen, nämlich die Auferweckung, die Himmelfahrt, die Stimme können wir auch noch hinzufügen, das Erdbeben, dass die Menschen die große Macht Gottes erkennen und mit großer Furcht, im griechischen Emphobos, erfüllt werden. Das ist eine große Furcht, eine große Bestürzung, eine große Angst, die über die Menschen kommt. Es heißt, sie gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht unbedingt, dass jeder Einzelne sich bekehrt, aber es ist schon ein Hinweis darauf, dass einige zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommen. Denn Gott die Ehre zu geben, ist etwas, was in der Offenbarung immer wieder die Gläubigen tun. Also es ist etwas, was die Gläubigen auszeichnet. Und diejenigen, die schon ganz fest zum Antichristen gehören, werden das sicher nicht tun. Aber diejenigen, die eben vielleicht noch am Zweifeln sind, bekommen jetzt hier die Bestätigung, die Sicherheit, dass wirklich diese beiden Zeugen von Gott gesandt worden waren und dass der Antichrist, der ja schon bekannt war, das muss man dazu sagen, auch wenn er sich noch nicht als Gott ausgegeben hat in der ersten Hälfte der Trübsalzeit, war er schon bekannt. weil niemand kommt einfach plötzlich aus dem Nichts und setzt sich in den Tempel Gottes und sagt, ich bin Gott. Ja? Also die Vorbereitung ist schon gelaufen und wir haben auch bereits ja aus Daniel betrachtet, dass er einen Bund schließen wird mit den vielen, mit dem Volk Israel. Und das bedeutet, dass er schon so viel Macht gehabt haben muss, um fähig zu sein, solch einen Bund zu schließen. Ja, das kann nicht jeder tun. Es könnte heute auch nicht jeder Politiker zum Beispiel kommen und sagen, ich schließe jetzt einen Bund mit dem Volk Israel, das ihnen ermöglicht, den Tempel wieder aufzubauen und den Tempeldienst wieder anzufangen. Deswegen ist es klar, er hat davor schon eine große Macht und in der zweiten Hälfte nach diesen 3,5 Jahren bricht er ja den Bund und gibt sich als Gott aus und greift nach der Weltherrschaft. Wir haben dann den Abschluss dieses Abschnittes. Es heißt, das zweite Wehe ist vorüber. Siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Und wir haben schon betrachtet, was das bedeutet. Die letzten 3 Posaunen sind jeweils ein Wehe. Also die 5., 6. und 7. Posaune sind jeweils ein Wehe. Jetzt ist das zweite Wehe vorbei und das dritte kommt. Das dritte Wehe ist die letzte Posaune. Und das dritte Wehe, die letzte Posaune, beinhaltet alle zornesschalen Gerichte. Das sind die letzten 7 Gerichte, die schlimmsten Gerichte, die über die Erde kommen werden, nämlich in der zweiten Hälfte der Trübsalszeit. Und es heißt hier, es kommt schnell, es kommt bald, es wird schnell geschehen. Es wird keine Riesenpause geben, bis es weitergeht. Und somit kommen wir damit dann in die zweite Hälfte der Trübsalszeit. Also wir fassen zusammen, wir haben gesehen, dass Gott sein Zeugnis aufrichten wird in Jerusalem, dass dort ja, diese beiden Zeugen weissagen werden, dass sie Macht haben werden, die Feinde zu vernichten. Sie werden auch Macht haben, andere Wunder zu tun. Das wird ein großes Zeugnis sein für Gott, eine Ermutigung für die verfolgten Gläubigen, aber auch eine Warnung an diese Welt. Und das Ergebnis ihres Dienstes ist, dass in Jerusalem viele zum Glauben kommen. Ja, weltweit werden das weniger sein, in Jerusalem werden es viele sein. Nun, wie können wir das anwenden auf uns? Wir leben jetzt nicht in der Trübsalzeit. Wir wissen zwar, dass wir in einer Zeit leben, wo die Wehen mehr und mehr werden, die Wehen der Endzeit. Wir beobachten die Situation um Israel, wir beobachten die Situation der arabischen Länder. Wir wissen, es geht alles drunter und drüber. Auch was die Naturkatastrophen angeht, sehen wir ganz klar die Zeichen dieser Zeit. Also diese Zeit kommt näher, aber noch steht der Tempel in Jerusalem nicht. Ja, noch ist die Entrückung nicht geschehen. Aber wir wissen, wenn wir all das betrachten, was der Jesus gesagt hat, wenn ihr seht, dass dies alles anfängt zu geschehen, so erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Wir sollen also selbst rechnen mit der baldigen Wiederkunft des Herrn. Er kann jederzeit kommen, um uns zu sich zu entrücken, dass wir bei ihm sind. Die Anwendung ist erstens gleich wie letztes Mal und wie wir oft sehen in der Offenbarung. Wir sehen in der Offenbarung immer wieder, wie schlimm die Menschen versklavt sind unter die Sünde. Und das ist auch jetzt der Fall. Die Menschen lieben so sehr ihre Sünde. Und wenn du noch nicht Buße getan hast, wenn du noch nicht an den lebendigen Gott, an den Herrn Jesus, an sein Erlösungswerk glaubst, musst du das wissen, dass Sünde dich mehr und mehr versklavt und dich mehr fesselt. Die Menschen der Trübsalzeit sind ein Beispiel dafür, wie versklavt Menschen sein können. Sie können die größten Wunder Gottes sehen und trotzdem nicht Buße tun. Ja, sie haben das Zeugnis dieser Wunder Gottes und kehren nicht um. Und deswegen denkt nicht, dass ihr jederzeit Buße tun könnt. Die Bibel sagt, es gibt ein zu spät. Die Bibel sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Das heißt, kehre um und tu Buße. Was ist aber, wenn du all das nicht erkennen kannst? Und du sagst, ich kann es alles nicht glauben, es macht Sinn, aber ich kann es nicht glauben. Dann sei dir dessen bewusst, dass Gott wahren Glauben schenkt und bewirkt. Also gehe zu ihm und flehe ihn an, dass er an deinem Herzen wirkt durch seinen Heiligen Geist und gebrauche sein Wort, das er auch dir gegeben hat. Nun, für die, die schon an Jesus glauben, was können wir davon mitnehmen? Zum einen sehen wir die Bewahrung der zwei Zeugen, ja, bis ihr Auftrag vollendet war. Das darf auch uns Mut machen. Ja, auch wir wissen, wir werden bewahrt, bis unser Auftrag auf dieser Erde vollendet ist. In Matthäus 10, 29 bis 30 lesen wir: Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen, und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Ja, nicht ein Sperling fällt auf den Boden ohne unseren Vater. Jedes Haar ist gezählt. Ja, wir wissen nicht, wie viele Haare wir haben, der eine mehr, der andere weniger, aber jedes Haar ist gezählt. Das heißt, wir sind ganz sicher in seiner Hand. Wir sind sicher in seiner Bewahrung und in seiner Liebe. Deswegen lesen wir in 1. Petrus 1, 3 bis 5: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Wir lesen hier mehrmals von der Bewahrung Gottes. Wir lesen zum einen das Erbe, das für uns bereitet ist, es ist aufbewahrt im Himmel für uns. Ja, dieses Erbe ist also sicher. Dieses Erbe kann nicht von den Feinden angetastet werden. Wir lesen eine weitere Bewahrung, nämlich dass wir bewahrt werden in der Kraft Gottes durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Manchmal muss man ja durch schwere Täler, durch schlimme Nöte durch und dann fragt man sich, werde ich morgen noch glauben? Die Versuchung ist so groß, es ist alles so schwer. Werde ich weiterhin glauben und beim Herrn bleiben? Und gerade in solchen Zeiten darf man wissen, wir sind in der Hand des Herrn. Er bewahrt uns durch den Glauben. Er wirkt Glauben. Glauben ist ein Geschenk und eine Gabe Gottes. Er bewirkt das in uns und dadurch werden wir bewahrt, bis das Heil geoffenbart wird, bis wir den Herrn schauen dürfen, bis wir bei ihm sind und uns freuen dürfen, dass er uns zu sich geholt hat. Ja, das wird eine große Freude sein. Das wird nicht ein schrecklicher und schlimmer Tag sein. Es wird eine große Freude für die Gläubigen sein. Die, die nicht glauben und so sterben und dann vor dem großen weißen Thron und vor dem Herrn stehen, für sie wird es schrecklich und schlimm sein. Aber ganz im Gegensatz steht es mit den ganz anders, also gegenteilig steht es mit dem Gläubigen, dass sie nämlich den Herrn schauen dürfen. Ja, den Herrn, der sie geliebt hat, der uns geliebt hat und sein Leben für uns gelassen hat. Er bewahrt uns auch. Der Herr Jesus ist der gute Hirte und er bringt seine Schafe ans Ziel. Dann hatten wir die Auferstehung der zwei Zeugen betrachtet. Und das darf uns ja auch erfreuen und Hoffnung geben und stärken. Es heißt in Offenbarung 20, Vers 6, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Ja, die erste Auferstehung ist die Auferstehung zum ewigen Leben, zur ewigen Freude mit dem Herrn. Und glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an dieser Auferstehung. Ja, die zweite Auferstehung ist die Auferstehung zur ewigen Verdammnis und zur ewigen Schmach. Hier haben wir die Verheißung, dass wir eines Tages eben 1000 Jahre bei ihm sein dürfen, mit ihm regieren dürfen, 1000 Jahre. Und in Römer 6, Verse 4 bis 5 lesen wir: Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Ja, wir wissen aus der Bibel und wir glauben, dass wir vertrauen darauf, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden und dass er auch auferweckt worden ist, dass er lebt. Ja, er ist da, er ist bei uns. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und es heißt hier, dass wir eins gemacht sind mit Christus. Ja, wovon hier die Rede ist, ist nicht die Wassertaufe in Römer 6, Verse 4 bis 5 und in dem ganzen Abschnitt, sondern hier ist von der Geistestaufe die Rede, dass wir hineingetauft sind in Christus. Denn das bedeutet es in diesem Zusammenhang zum einen, dass wir eins gemacht sind mit Christus und in 1. Korinther 12, Vers 13, dass wir Teil des Leibes Christi sind, Teil der Gemeinde. Das geschieht also ein für alle Mal, so hat es der Simon auch sehr gut aufgezeigt heute Morgen. Die Geistestaufe geschieht nicht immer wieder, sondern ein für alle Mal, sie geschieht in dem Moment, wo wir zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommen. So ist es auch in Galaterbrief Kapitel 3, dass wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war in Vers 14. Das heißt, in dem Moment, wo ein Mensch gläubig wird, wird er bewohnt durch den Heiligen Geist. Und dadurch wird er auch befähigt, ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist. Er wird befähigt, in einem neuen Leben zu wandeln, in der Neuheit des Lebens zu wandeln. Eine andere Übersetzung sagt das so. Das heißt, die gleiche Kraft, die wirksam war, als der Herr Jesus auferweckt worden ist, die gleiche Kraft, die die Auferweckung und die Auferstehung bewirkt hat, diese Kraft ist wirksam in jedem Gläubigen. Und das müssen wir auch wissen. Im gleichen Kapitel, etwas weiter hinten, heißt es, also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir sollen diese Wahrheit im Glauben erfassen. Ja, manchmal wird gesagt, wir brauchen eine zweite Ausrüstung. Wir brauchen, wie der Simon gesagt hat, ein zweites Pfingsten. Aber das ist nicht der Fall. Aber was wir brauchen, ist, dass wir das, was uns schon geschenkt worden ist, erkennen. Dass wir vertrauen, diese Wahrheiten stimmen. Und desto mehr wir das glauben und darauf vertrauen, desto mehr werden wir erleben, dass wir in einem neuen Leben wandeln und dass wir befähigt werden, den Herrn Jesus zu verherrlichen und dass Jesus groß wird in unserem Leben und durch unser Wandel, durch unseren Dienst. Ja, wir sind tot für die Sünde, das gilt es zu glauben. Und wir wandeln in einem neuen Leben, ja, in der Kraft der Auferstehung. Dann in 1. Thessalonicher 4, Verse 16 bis 17, und mit diesem Vers möchte ich schließen, mit diesen Versen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das ist eine große Verheißung. Es ist die Verheißung der Auferstehung, dass wir auferstehen werden. Aber es ist auch die Verheißung der Entrückung. Und Paulus drückt das so aus, dass dadurch klar wird, er hat damit gerechnet. Er hat gesagt, wir, die wir leben und übrig bleiben. Er hat selbst damit gerechnet und darauf gehofft, dass er bei der Entrückung dabei sein darf. Und deswegen wissen wir aus der Bibel und auch aus den Aussagen des Herrn Jesus, dass die Entrückung jederzeit geschehen kann. Sie steht unmittelbar bevor. Es muss nicht erst der Antichrist gekommen sein, damit wir entrückt werden können. Es muss nicht erst der Tempel in Jerusalem stehen, damit wir entrückt werden können. Es müssen nicht alle Juden ins Land Israel zurückgekehrt sein, damit wir entrückt werden können. Das kann jederzeit geschehen und wir sollen jederzeit damit rechnen, dass es geschieht und uns darauf freuen. Und so haben wir die Verheißung der Entrückung, die Verheißung der Auferstehung, wenn wir vorher sterben, und dürfen dem Herrn so entgegenschauen. Und diese Naherwartung, das soll uns auch Freude sein. Wir leben nicht einfach so, als ob unser Herr erst in 1000 Jahren kommen würde, sondern wir leben so oder wir sollen so leben, als solche, die ihren Herrn erwarten. Ja, und es ist doch schön, wenn man jetzt denken darf und sich freuen darf und sagen darf, der Herr Jesus kann heute kommen. Er kann jetzt in diesem Moment kommen, während ich hier stehe und predige und ihr zuhört, kann der Herr Jesus uns zu sich entrücken. und uns zu sich nehmen, damit wir da sind, wo er ist. Und das ist doch schön, das zu wissen. Das ist auch schön, in aller Not das zu wissen. Denn wenn wir in Not sind, wenn wir in Anfechtung sind, in Sorge sind, dann neigen wir dazu, uns um die Not und uns um die Sorge zu drehen. Wir denken immer wieder drüber nach, immer wieder drüber nach. Und das zieht uns runter. Wenn wir aber überlegen, der Herr kann doch jetzt kommen in dem Moment und alles ist vorbei. Es ist nicht nur alles vorbei, sondern wir dürfen ihn schauen. Wir dürfen in der Gemeinschaft mit ihm sein. Wir dürfen alle Zeit beim Herrn sein. Dann kann uns das einen ganz anderen Blick geben. Dann kann uns das Freude geben, eine freudige Erwartung, wie ein Kind. Ja, meine Tochter hat bald Geburtstag. Und jeden Tag erinnert sie mich dran, wie wenig Tage es noch sind, bis sie Geburtstag hat. Es ist jeden Tag ein Tag weniger. Und das höre ich nicht nur einmal am Tag. Ja, so eine Vorfreude auf den Geburtstag. Sollten wir uns nicht viel mehr freuen auf das Kommen des Herrn, wie kleine Kinder auf ihren Geburtstag? Ja, das sollten wir tun. Ja, wir sollten dem Herrn dafür danken, dass er kommt, um uns zu sich zu nehmen. Und wir sollten ihm danken für all die Verheißungen, die er uns gegeben hat, dass er uns ausgerüstet hat, ausgestattet hat, dass er uns gebrauchen möchte und dass wir wirklich in diesem neuen Leben wandeln dürfen. Wir dürfen also in dieser kurzen Zeit, die wir noch hier sind, ja, es ist eine sehr kurze Zeit, dürfen wir uns für ihn einsetzen und dürfen ihm dienen und er möchte uns gebrauchen. Und diesen Blick sollten wir haben, denn wenn wir das tun, wenn wir darauf vertrauen und wirklich damit rechnen, es als eine Realität für uns annehmen, dass wir für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus, unserem Herrn, dann werden wir erfahren, wie er uns wirklich gebraucht und wie er sich verherrlicht durch unser Wandel, durch unser Leben. Und das wünsche ich uns allen. Amen.